Und ich beginne ganz kurz nur zum Verständnis mit diesen konventionellen Vakzinen. Das sind einerseits inaktivierte Ganzvirusvakzinen. Hier wird das Virus in etablierten Zellkulturen, die für die Produktion von Impfstoffen geeignet sind, vermehrt. Dann gibt es auch Subunit-Vakzinen, wo nur diese Proteine verwendet werden. Nun, daneben gibt es aber die neuen Entwicklungen, die Sie natürlich besonders interessieren. Das sind einerseits die RNA-Impfstoffe und die Adenovektor-Impfstoffe. In beiden Fällen ist das Antigen, gegen das eine Immunantwort, eine protektive Immunantwort induziert werden soll, auch dieses Spike-Oberflächenprotein hier. Ein Aspekt, der hier diskutiert werden muss, ist die Tatsache, dass es sehr viele verschiedene menschliche Serotypen gibt und wir alle mit vielen dieser Adenoviren schon infiziert wurden und daher eine Immunität haben. Die versuchten Lösungsansätze hier sind, dass man andere Serotypen verwendet, zum Beispiel Adenotyp 26, der wird im Sputnik in Kombination mit Adenovirus 5 verwendet und auch Janssen, Johnson & Johnson verwendet diesen Serotyp, gegen den die Seroprävalenz wesentlich niedriger ist. Parallel dazu sind aber auch andere Vektorimpfstoffe entwickelt worden auf der Basis von replikationskompetenten Vektoren. Das sind also Viren, die sich vermehren können. Auch wird überlegt und auch versucht, intranasale Impfstoffe zu entwickeln, um lokale eine sekretorische Immunität, sekretorische IgA zu induzieren an der Eintrittspforte. Aber es werden auch lebend Impfstoffansätze versucht.
Wie kann man jetzt hier ganz zielgerichtet die Impfungen an die richtigen Personengruppen zunächst verabreichen? Das musste auch evidenzbasiert sein aufgrund der Daten zu den Impfstoffen zum Beispiel und auch aufgrund der entsprechenden Exposition der Personen. Und das war wirklich in dieser Phase 0 ging das schon über viele Monate und dann kam es eben zu diesen Priorisierungen. Und so ist es dann aufgrund von vielen Daten, die wir hatten, in welchen Gruppen sind besonders viele Infektionen gewesen, wo waren besonders viele Hospitalisierungen. Also aufgrund all dieser Daten konnten diese Priorisierungen auch europaweit abgestimmt durchgeführt werden, aber auch auf Österreich speziell abgestimmt werden. Also es gibt 7 Prioritäten und das können Sie nachlesen auf der Homepage natürlich des Sozialministeriums, wo diese Priorisierung genau erklärt wird. Und ganz klar ist, dass diese Priorisierungen natürlich außer Kraft treten, sobald wir keine Lieferengpässe mehr haben und sobald es möglich ist, hier viel schneller in die Breite zu gehen. Und genau so gibt es dann auch noch eine Liste für die verschiedenen Erkrankungen, damit man sich auskennt, wer gehört jetzt wo hinein, aufgrund der Daten, wie schwer die Verläufe sind in diesen Gruppen. Was wichtig ist, dass man natürlich die Patienten aufklärt, dass man nicht für jedes Krankheitsbild hier schon genau weiß, wie man vorgehen muss. Das heißt, man muss ja unter Off-Label-Kriterien unterscheiden, weil eben nicht alle diese Gruppen in diesen Zulassungsstudien enthalten war. Aber ganz klar ist, dass jemand, der immunsupprimiert wird, jetzt nicht extra seine Therapie unterbricht für die Impfung, sondern man macht es dann, wenn der in einem entsprechenden Intervall ist, also in einem entsprechenden therapeutischen Fenster.
Die erste Frage, die sehr früh schon gekommen ist, Franz, du hast es irgendwie angesprochen, aber dennoch nochmal die Frage, gibt's schon aktuelle Forschungsergebnisse hinsichtlich der Transmission des Virus nach voller Impfung?
Da gibt es noch keine definierten Ergebnisse.
Wie geht man vor mit Patienten, die unter chronischer Immunsuppression gehalten werden müssen?
Es ist jetzt eigentlich nicht zu erwarten, dass diese Impfstoffe dann schädlich sind oder irgendwelche unerwünschten Begleiterscheinungen machen. Es ist nur zu überlegen, wie sinnvoll ist zu impfen, ist die Immunantwort überhaupt da, dass eine erwartet werden kann? Also kann man überhaupt hier etwas induzieren? Und da kommt es eben einfach auf den Schweregrad der Immunreduktion an.
Eine Frage noch zur Impfstrategie, ob es möglich ist, nach einer Immunisierung zum Beispiel zuerst mit einem Vektorimpfstoff, um dann als zweite Impfung oder nach Immunisierung mit mRNA zu impfen, falls irgendwie das eine oder das andere nicht vorhanden ist. Was ist da die Was ist da die allgemeine Meinung? Kann man das mischen oder nicht?
Na, also im Moment nicht. Also man soll bei einer Impfserie bleiben. Man soll also mit dem gleichen Impfstoff, mit dem man die erste Impfung gemacht hat, auch bei der zweiten Impfung verwenden, weil darauf beziehen sich die Studien, das sind die Daten, die wir haben. Das Impfgremium ist ein beratendes Gremium, das nur auf der Datenlage sozusagen Empfehlungen geben kann.
Wer ist in Österreich für die Vorhaltung der zweiten Impfdosis verantwortlich? Sind mit den aktuellen Lieferengpässen die Intervalle der zweiten Teilimpfung bedroht?
Nein, sondern es wird immer die Impfung so berechnet, also wenn jemand geimpft wird, muss die zweite Dosis praktisch schon da sein. Also dass immer für jeden Impfling zwei Dosen gegeben werden. Vorher kann nicht der nächste geimpft werden sozusagen. Die zweite Dosis ist für den einen Impfling reserviert.
Dass auf der Seite des Gesundheitsministeriums sehr viele Antworten schon zu finden sind und es gibt aber auch spezifische Impfpraxen oder Spezialambulanzen für Impffragen und ich würde Sie bitten, sich an diese zu wenden, um eben diese ganz spezifischen Fälle zu klären.